Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Witz, Puffs und Bildung.
Ja, heute bei mir zu Gast Dr. Stefan Segerer. Ihn habe ich auf einem Keynote-Vortrag gesehen mit dem Titel ChatGPT, Klassenbester? Fragezeichen. Also es ging hauptsächlich um die künstliche Intelligenz in Schule und Bildung. Und ja, den Vortrag fand ich echt klasse und ich habe mir gewünscht, dass das heute klappt, dass er Gast in unserem Podcast sein kann. Und gleich von weg, auch dir ganz herzlichen Dank, dass du dir den Nachmittag Zeit nimmst, oder ich hoffe nicht den Nachmittag, aber zumindest ein Stündchen oder ein Dreiviertelstündchen. Ja, um mein Gast zu sein im Podcast von uns. Und ja, ich möchte auch sagen, wie ich auf dich gekommen bin und warum ich gesagt habe, es wäre natürlich super, wenn du da mitmachen würdest, nämlich weil ich auf der Tagung zum Thema KI in Schule und Bildung war und du hast ja da den Startvortrag als Keynote-Speaker gehalten. Und ja, ich fand den aus verschiedenen Gründen so toll, dass ich mir gewünscht habe, dass das klappt. Ich sag dann auch noch später, warum, wenn wir zu den einzelnen Punkten kommen. Aber es wäre ganz schön, wenn du vielleicht ganz kurz erzählst, was machst du so und wo sind vielleicht auch deine Berührungspunkte zur Bildung? Ja, das wäre ja auch ganz spannend, weil irgendwie sind die ja auch auf dich gekommen. Und das wäre auch mal interessant, wie kommt man eigentlich auf so Keynote-Speaker, wie kommt man zu der Ehre?
Ganz genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, den Nachmittag gemeinsam virtuell mit dir verbringen zu dürfen. Dass ich in Dillingen war, war nicht mein erstes Mal. Also ich vom Hintergrund bin eigentlich Informatikdidaktiker. Das heißt, ich habe in meinem Studium damals Mathematik und Informatik auf Lehramt für Gymnasien studiert. Und habe mich dann in meiner Zeit an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Informatikdidaktik damit beschäftigt, wie man Themen der Informatik, des Schulfachs Informatik, anschaulich, begeisternd unterrichten kann. Habe auch untersucht, inwiefern manche Dinge vielleicht besser funktionieren als andere. Und in dem Kontext habe ich also schon durchaus immer Bezug zu Bildung auch gehabt. Mittlerweile bin ich in die Industrie gegangen. Ich bin bei einem Quantencomputing-Startup IQM. Als Education Lead kümmere ich mich auch dort um Trainings, Bildungsprodukte oder Produkte für den Bildungsmarkt. Wir haben zum Beispiel eine eigene Online-Lernplattform über Quantencomputing, IQM Academy, wo wir neben Tipps und Tricks für unsere Hardware aber auch die Grundlagen vermitteln wollen und noch mehr Menschen vom Thema Quantencomputing begeistern wollen oder sie dazu inspirieren wollen, sich vertieft damit auseinanderzusetzen. In meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni habe ich mich sehr viel stärker auch mit dem Thema KI auseinandergesetzt, habe dort das ein oder andere Unterrichtsmaterial auch entwickelt, das in Deutschland, aber auch international eingesetzt wird. Also ob es jetzt Unplugged-Aktivitäten zum Themenbereich künstliche Intelligenz sind oder etwas, wo man eher Modelle mit dem Computer trainiert. All das war dabei. Unplugged, nur so als Randbemerkung, das sind Aktivitäten, wo man spielerisch, inaktiv, also handelnd, das Themenfeld künstliche Intelligenz verstehen kann, es greifbar gemacht wird und man eben nicht unbedingt oder explizit sogar nicht auf einen Computer zurückgreift. Da geht es dann wirklich darum, das, was im Kern dahinter steckt, so dieses zugrunde liegende Prinzip möglichst anschaulich und möglichst greifbar zu machen. Und mit den verschiedenen Projekten ist es dann eben auch so, dass man die dann mal an der einen oder anderen Veranstaltung eben vorstellt. Da sind dann vielleicht Leute da, die sich denken, so wie du jetzt auch, ist ja ganz, ganz nett, ganz interessant, was der Typ da so erzählt. Wäre doch spannend, wenn wir uns mit dem noch mal ein bisschen austauschen oder unterhalten. Und so war es dann eben, dass ich dann bei der einen oder anderen kleineren Veranstaltung mal gesprochen habe. Und so mausert sich das eben über so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man dann vielleicht auch mal Anfragen für andere Vorträge, andere Präsentationsformate bekommt. Und so ist es jetzt auch zufällig dazu gekommen, dass wir uns gemeinsam hier in deinem Podcast unterhalten.
Ja, ich habe immer den Eindruck, dass dieser Begriff, weil es heißt ja immer Keynote Speaker, ist das eigentlich ein Unterschied zum klassischen Vortrag? Also ist es wirklich eine Erwartungshaltung, wenn man liest, das ist jetzt ein Speaker? Ich kenne das irgendwie von TED, da werden ja auch so Speeches gehalten und da hat jemand so den Eindruck, dass das immer so mit Schwerpunkt, es muss besonders witzig auch sein, oder es soll halt zumindest den Anspruch so ein bisschen witziger, trendiger, auch was die Vorlesung, also was die Folien angeht, die sind dann doch nochmal einen Tick besser als das, was man normalerweise so kennt. Hat das so eine Trendwende gehabt, dass aus einem Vortrag, wie es früher bei mir zumindest immer hieß, ne, jemand kommt zum Startvortrag sozusagen, ist das wirklich so, dass dann dieses Speaker-Prinzip da etwas Neueres, Moderneres ist, oder ist es wirklich genau das Gleiche?
Also, ich würde sagen, eigentlich ist es genau das Gleiche. Auch als Vortragender ist ja das eigene Ziel, die Zuhörerschaft zu begeistern, eigene Ideen rüberzubringen, vielleicht auch zu provozieren. Man möchte ja auch mal neue Gedankengänge anregen. Und egal, ob das jetzt Impulsreferat, Keynote, Vortrag oder was auch immer heißt, ist ja mein Ziel schon, dass es anschaulich, unterhaltsam, mitreißend und vielleicht auch, dass die Slides ganz hübsch sind, wenn man Slides verwendet. Ich finde, all das gehört sowohl zu einem Vortrag als auch zum Keynote-Vortrag, aber du hast natürlich recht. Unter Keynote erwartet man nochmal etwas Größeres vielleicht manchmal als unter einem Vortrag. Ich würde aber persönlich da nicht so sehr unterscheiden, weder in der Vorbereitung noch in dem, was ich als Zuhörer dann erwarten würde.
Ja, es ist, wie gesagt, als Lehrer hält man ja, soll man ja eigentlich ja weniger Vorträge halten, deswegen sind wir da gar nicht so drauf geschult und ja, lauschen dann umso faszinierter, wenn dann jemand wirklich so mit professionellen Folien und ja, auch ich habe zumindest für mich so ein bisschen beobachtet, dass da viele dann schon sehr baff sind, was da zurzeit alles in der Tech-Branche unterwegs ist. Also war letztes Mal bei diesem VR-XR-Vortrag, war das auch so, dass die Leute da mit offenem Mund da gesessen sind und schier nicht glauben konnten, was sie da gerade eben sehen. Deswegen war so, ich habe noch nicht so viele Keynote-Vorträge gehört, aber das war so mein Eindruck, dass es dann doch nochmal eins draufsetzt mit, ja, also ich möchte einfach gucken, dass es möglichst ja, mitreißend mit irgendwelchen Sachen, wo man glaubt, dass die Zuhörer das eben noch nicht gesehen haben. Also war dann bei den beiden, bei dir eingeschlossen, schon so ein bisschen der Eindruck, dass es, vielleicht liegt es auch an unserer Zielgruppe, also die Lehrer sind natürlich jetzt auch nicht so drin in den ganzen Sachen. Und vielleicht könnte man bei der Tech-Branche, wenn man da einen Vortrag hält, da niemanden mit besonders beeindrucken. Aber für uns war das dann schon so, dass das so einen Aha-Effekt hatte. Und ich hatte auch den Eindruck, du hattest so ein bisschen die Aufgabe, den Impuls zu geben und ja, die Diskussion anzuregen, weil du ja, und das ist etwas, was mir natürlich aufgefallen ist, positiv, einen besonderen Optimismus in deinen Vortrag reingepackt hast. Und ich habe festgestellt, zumindest in den Veranstaltungen danach, das ist eher in unserem Milieu, Lehrer, Lehrerinnen-Milieu nicht so. Die Kolleginnen und Kollegen sind da eher pessimistischer unterwegs. Also war das ein Anspruch? Haben die gesagt, ach, sie sind einer, der würde deswegen so gut passen, weil die so diese optimistische Haltung vertreten? Oder ist das jetzt einfach so dein persönliches Ding? Ist das so? Bist du wirklich da so optimistisch?
Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich glaube nicht, dass eine technologische Entwicklung uns per se Anlass zu Pessimismus geben sollte, weil letztlich ist Technologie etwas, was wir als Menschen gestalten. Sicherlich der eine mehr, der andere weniger. Aber nichtsdestotrotz wird ja sowas auch ausgehandelt in einem gesellschaftlichen Prozess und wir können da aktuell alle daran teilhaben. Und gerade im Bildungsbereich, neben dem, was wir dort an Chancen sehen, aber haben wir dort ja auch die Aufgabe, junge Menschen zu begeistern für das, was passiert, sicherlich auch vorzubereiten, Dinge differenziert zu betrachten, aber Dinge nicht automatisch abzulehnen, weil sie neu, gefährlich oder potenziell anders sind. Denn wenn wir daran denken, wofür wir Schülerinnen und Schüler ausbilden, dann bilden wir sie sicher nicht für die Anwendung von Technologien aus, die wir heute haben, das macht vielleicht eine Fahrschule, sondern wir wollen Schülerinnen und Schüler auf eine Welt vorbereiten, von der wir ja gar nicht wissen, wie sie ausschaut. Die Welt, die wir, wie wir sie uns 1980 vorgestellt haben, wie es heute ausschaut, ist ganz anders, als es dann letztlich wurde. Trotzdem schicken wir die Leute ja nicht nochmal in die Schule und sagen, hey, bitte nochmal alles wiederholen oder ein komplett neues Curriculum lernen, weil war dann doch alles anders als erwartet. Und deswegen ist ja eines unserer Ziele sicherlich auch, eine gesunde Portion Optimismus, Neugierde mitzugeben, um sich mit all diesen Veränderungen dann auch auseinanderzusetzen und seine eigene Rolle darin zu finden. Und es war aber tatsächlich für die Einladung zum Vortrag kein Thema, wie oder was ich den Vortrag gestalte. Das wurde mir freigestellt und wurde auch erst danach letztlich festgelegt. Tatsächlich aber die einladende Person, mit der hatte ich schon das ein oder andere Mal zu tun, die kannte mich und dann war er sich sicher, dass das wird schon irgendwie passen.
Ja, weil, wie gesagt, also es war natürlich besonders passend, weil ja die Zweifler oder die generell dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen, die sind ja mit ihrer Einstellung quasi schon in diese Tagung gegangen. Also es hatte für mich so den Eindruck, es gab so zwei größere Gruppen. Die einen, die natürlich aus persönlicher Neugierde gekommen sind und da recht begeistert auch waren und sind, das auch auszuprobieren. Und dann gibt es natürlich immer eine zweite Gruppe, die generell bei solchen Tagungen dann hingeschickt wird. Also das gibt es ja auch, wenn keine Person von der Schule bereit ist, hinzugehen, dann wird der Chef wahrscheinlich sagen, also war es bei uns natürlich nicht, aber habe ich gehört von einem oder anderen, der dort war, dahin zu gehen. Ja, und die äußern sich natürlich da äußerst kritisch, weil sie sagen, naja, also mich hat das erstens gar nicht interessiert erstmal und ich sehe das auch gar nicht so positiv, weil, ja, und dann kommen natürlich die ganzen Ängste und Kritikpunkte, die so in unserem Bereich eben fallen. Und von daher fand ich das natürlich besonders gut, dass der Einstieg so positiv war. Also das war das eine, was mir halt so aufgefallen war. Ich weiß es nicht, hattest du noch Kontakt so oder hast du generell Kontakt mit dem Bildungssystem in Form von Lehrern, Lehrerinnen oder auch der ALP, wo du das so ein bisschen mitkriegst, wo da die Ängste so schwelen, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz und so weiter und so fort geht?
Durchaus. Also zum einen über Kontakte zur ALP, über Kontakte zu anderen Lehrkräften, Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel schreibe ich mit einigen Lehrkräften ein Informatik-Schulbuch mit für Bayern. Ich bin aber auch noch assoziierter Wissenschaftler an der FU Berlin. Auch dort kriegt man das ein oder andere mit. Wobei das natürlich eher dann die wissenschaftliche Begleitforschung dazu abdeckt. Ansonsten glaube ich, gerade in Richtung Zweifler gedacht, auch Themen wie die YouTube-Lehrer oder dass vieles in Videoformat unterrichtet wird, sind ja keine Bedrohung per se für unseren Berufsstand. Veränderungen gibt es und gab es immer wieder und ähnlich würde ich sagen, ist das auch mit technologischen Systemen wie künstlicher Intelligenz oder KI-unterstützten Systemen. Werden sicherlich das ein oder andere wird sich ändern, wie wir arbeiten, wie wir interagieren, wie wir vielleicht auch selber Unterricht planen, aber es muss ja nicht zum Schlechteren sein.
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich finde auch mal zumindest mal ausprobieren. Ne? Das wäre ja immerhin das, wo der Anspruch auch der Tagung war. Bleiben Sie neugierig und probieren Sie aus. Auch wenn Sie jetzt persönlich da jetzt nicht unbedingt das sofort als die heilsbringende Hilfestellung sehen, aber zumindest halt einfach mal reinschauen und ausprobieren. Muss ja auch nicht unbedingt für uns Lehrer sein. Wir haben ja auch wahnsinnig viel kennengelernt, was den Schülern zugutekommt, also differenziertes Feedback und so weiter. Ich hatte da ja schon im Podcast Gespräche mit zum Beispiel dem Hendrik von Fiete.ai oder so, wo man wirklich auch dann Feedback für die Schüler zielgerichtet versucht einzurichten dann in so einem Portal. Also auch da gibt es ja, zumindest Chancen, sag ich jetzt mal, wo man doch positiv drauf blicken könnte. Ja, ich habe ein bisschen rumrecherchiert und auch mal so rumgelesen, wie so die dystopischen Vorstellungen sind. Und da ist mir eine besonders aufgefallen, die kam vor kurzem bei Zeit Online, wurde das veröffentlicht von dieser Meredith Whittaker. Ich weiß nicht, ob die kennst du, irgendwie die Chefin von Signal, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich sag kurz was dazu, weil das war schon etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also laut ihr ist es ja so, dass natürlich diese Technik der KI ist ja anscheinend nichts Neues. Ich glaube, das hast du auch erzählt, das ist jetzt nichts, was jetzt in diesem oder letzten Jahr irgendwie völlig neu erfunden wurde. Oder diese Vorstellung künstliche Intelligenz und vielleicht auch sowas wie ein Sprachmodell und so weiter, das gibt es ja schon aus den 80er Jahren irgendwie, oder?
Ja, also das Themenfeld der künstlichen Intelligenz ist sogar noch älter als das. Und auch die Entwicklungen jetzt im Bereich Large Language Models kamen natürlich nicht über Nacht, auch wenn sie zumindest für einen großen Teil von uns gerade in den letzten Jahren halt wirklich offenkundig wurden. Aber auch OpenAI arbeitet ja schon länger daran. Die Paper, auf denen das Ganze aufbaut, sind auch aus den 2010er Jahren zumindest. Also klar, wir profitieren jetzt natürlich davon, dass wir eine gestiegene Rechenleistung haben.
Genau, ja, das hat
sich gestiegene Datenmengen, die viele dieser Verfahren ermöglicht haben oder verbessert haben. Gleichzeitig haben wir natürlich auch auf der Forschungsseite neuartige Ansätze, wie man diese Modelle, also die technische Basis von so einem KI-System aufbaut. Und all das zusammen hat eben dafür gesorgt, dass wir ja, einen kontinuierlichen Fortschritt in dem, was die Modelle auch leisten können, gesehen haben.
Aber, also die Rechenleistung ist eigentlich das, was dazugekommen ist und dann Sachen ermöglicht hat, die wohl scheinbar schon länger bekannt sind. Und sie hat halt auch gemeint, dass durch diese jahrzehntelange Datensammlung von den großen Tech-Unternehmen, sei es jetzt Google, Microsoft oder auch dann Meta und so weiter, überhaupt erst dieses riesige Wissen riesige Datenmenge für das Training von solchen Sprachmodellen zur Verfügung steht. Und es hat natürlich eins zur Folge, und das ist das Dystopische daran, dass eigentlich nur wenige Anbieter in der Lage sind, die Infrastruktur dafür zu gewährleisten. Und damit legen ja auch nur wenige Anbieter, und die meisten sind in den USA, fest, was möglich ist und was nicht. Und sie hat ein erschreckendes Beispiel genannt, eben in den Drohnenangriffen beim aktuellen Krieg im Gazastreifen, wo unter anderem diese Signature Strikes irgendwie eine tragende Rolle spielen, die ja irgendwie so funktionieren, dass eine KI aus den Daten, die gesammelt wurden, Zielpersonen ausmacht. Und es würde ja bedeuten, dass nur US-amerikanische Unternehmen das leisten können und damit ja nie ganz sicher gehen kann, ob das so neutral ist, wie es denn zu sein scheint. Und das gilt ja dann für alles. Und ich glaube auch, dass da viele im Lehrerkollegium sehr kritisch sind, was dieses Datensammeln angeht und was diese doch nicht ganz vorurteilsfreie Inhaltsgenerierung angeht. Also es ist ja schon so, dass wenn ich Trainingsdaten habe, und die sind halt nun mal nicht alle vorurteilsfrei, dann habe ich natürlich auch in Texten, die ich generiere, und in Bildern, die ich generiere, immer die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler, die da nicht so reflektieren, dann ja in den Texten unreflektiert bestimmte Einstellungen übernehmen. Ist das schon so, oder? Sie hat ja da recht.
Da ist aus technischer Sicht auf jeden Fall was dran. Das ist auch kein Problem, natürlich, was sich so einfach beheben lässt, weil natürlich die Datenbasis wir ja nicht so einfach austauschen können. Man sieht's daran, der Kampf um Daten ist ja auch riesig. Ich meine, Google hat irgendwie von Reddit ja auch, also Reddit, diese Frontpage of the Internet, wo Leute ungefiltert ihre Meinung posten, hat das zum Beispiel eingekauft, eine Lizenz, um das fürs Training verwenden zu dürfen, weil einfach, das war der erste Teil ja deiner Ausführungen, weil einfach die Bedeutung von Daten enorm hoch ist, dass man das überhaupt mal bereitstellen kann. Dann muss man sagen, dass es natürlich neben der Erstellung von Modellen geschlossen in Firmen, wie das, anders als es der Name vielleicht sagt, OpenAI ja praktiziert, es auch durchaus Ansätze gibt, Modelle offen zur Verfügung zu stellen. Das kann sein, dass man lediglich das Ergebnis, das Produkt des sogenannten Trainings zur Verfügung stellt, was letztlich dann, das ist so ein neuronales Netz, also eine Zuordnung von Eingabe zu Ausgabe, und das sind dann bestimmte Zahlen, sogenannte Gewichte, die diese Zuordnung beschreiben, dass man nur die bereitstellt, oder dass man auch bekannt gibt, wie wurde das Modell trainiert, mit welchen Daten und so weiter. Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist natürlich, es ermöglicht es Forschern, Forscherinnen, Entwicklerinnen und Entwicklern, fortschrittliche Modelle zu nutzen, sie weiterzuentwickeln, also auf Arbeiten anderer aufzubauen und damit noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und drittens natürlich auch Fragen von Fairness, Transparenz, generell diese ethischen Überlegungen offener zu diskutieren. Und ich denke, dass gerade aus diesem Grund so offene Modelle hierfür sehr, sehr zentral sind. Die würden auch einen Teil der Datenschutzproblematik lösen, weil natürlich diese Modelle einerseits von Anbietern, denen wir trauen im Bildungssystem, bereitgestellt werden könnten. Andererseits aber, und das finde ich eigentlich eine noch viel spannendere Entwicklung, gibt es durchaus auch Ansätze, die Komplexität der Modelle zu reduzieren. Und na, also so ein Modell ist quasi, das ist das, was zum Beispiel jetzt hier bei einem Sprachsystem basierend auf einer Eingabe das nächste wahrscheinliche Wort vorhersagt. Bisschen natürlich angepasst, man möchte nicht immer denselben Text generieren und mehrfach angewendet dafür sorgt, dass wir mit dem System auch chatten können. Und dieses Modell, die sind eben typischerweise sehr, sehr groß, können nur, wenn man die richtige Hardware hat, überhaupt ausgeführt werden. Aber es gibt eben auch Bestrebungen, dass man kleinere, vielleicht spezialisiertere Modelle hat, die für bestimmte Anwendungen gut sind. Was eine Vorstellung, eine Traumvorstellung von mir wäre, wenn wir für jede Schülerin, jeden Schüler dieses Modell dann vielleicht nicht mehr irgendwo remote berechnen auf einem Server, sondern dass wir kleine Modelle haben, die auf diesen Geräten für den Schüler, die Schülerin arbeiten. Letztlich so ein bisschen das, was ja auch die Firma mit dem Apfel jüngst vorgestellt hat mit ihrem AI-System, wo auch ganz, ganz viel auf dem eigenen Gerät erfolgen soll und eben nur in wenigen Fällen oder in ausgewählten Fällen ein Server mit einer größeren Rechenleistung konsultiert wird, aber es eben dem Nutzer, der Nutzerin immer transparent gemacht wird, hey, jetzt übermitteln wir Informationen übrigens an XY. Und solche Anwendungen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zukünftig als ganz normal betrachten, auch im Schulsystem.
Ja, wenn ich das so nachvollziehe, scheint es ja tatsächlich immer effektiver zu werden. Das ist ja bei diesem GPT-4 auch so, oder? Das neue GPT-4o verbraucht ja offensichtlich weniger Ressourcen. Das heißt, wenn ich das so weiter treibe, dann war es früher im Hardware-Markt. Ich komme ja aus der Zeit, wo es 264er noch gab und 386er, genau, 2, und dann irgendwann den Pentium-Prozessor. Da ging es dann immer noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und immer energetisch effektiver, noch kleiner, noch schneller. So wird es jetzt wahrscheinlich in dem Bereich KI auch laufen, oder?
Da spielt natürlich eine Rolle, dass da noch enorm viel Forschung auch passieren kann, wie diese Modelle arbeiten, wie man diese Modelle auch verbessern kann. Denn wenn wir sehen, dass bestimmte kleine Modelle in manchen Bereichen, also kleine Modelle heißt, wir sprechen hier über so und so viele Milliarden Parameter, die eingestellt werden können, kann man sich vorstellen, wie so ein ganz großes Mischpult. Da sind halt dann nicht 10 oder 20 Drehrädchen, sondern halt ein paar Milliarden. Und man stellt jedes so ein, dass wenn eine Eingabe reinkommt, eine sinnvolle Ausgabe rauskommt. Und der Prozess, diese Drehrädchen richtig einzustellen, ist eben das Training. Und wenn wir sehen, dass da eben Modelle, die deutlich weniger von diesen Parametern haben, ähnlich gute oder vergleichbare Ergebnisse wie sehr viel größere Modelle generieren, kann das natürlich heißen, okay, wir sind besser geworden, diese kleinen Modelle zu trainieren. Das kann aber auch heißen, dass wir vielleicht noch gar nicht all das, was die großen Architekturen uns anbieten, komplett ausnutzen können. Und in der Perspektive gibt es natürlich Verbesserungen. Das andere ist natürlich einfach, wie du sagst, dass natürlich auch Hardware immer besser wird und uns dann auch ermöglicht, vielleicht größere, komplexere Systeme zu rechnen.
Hm. Ja, ist es realistisch, dass da, also ist ja jetzt gerade von Bayern GPT die Rede und von Deutschland GPT und was weiß ich alles noch, dass das tatsächlich Deutschland schafft oder dass man das klingt so einfach, ne? Jetzt setzen wir uns hin und machen einen Bayern-GPT und dann sind wir auch mit Datenschutz auf der richtigen Seite. Ist das so einfach? Sicher nicht. Also.
Hier wird ja unter anderem auch auf diese öffentlich verfügbaren Open-Modelle aufgebaut, also auf die Vorarbeiten vieler auch internationaler Forscher, ich meine ja auch teilweise Firmen, die in der Forschung involviert sind und ihre Modelle öffentlich zur Verfügung stellen. Und dadurch, dass es diese Kultur des Wissensaustausches gibt, ist sowas natürlich in deutlich greifbarerer Nähe, als wenn man mit nichts anfangen müsste. Das ist aber tatsächlich ja auch was, was erstmal in der Cloud berechnet werden soll und noch nicht so sehr in diese On-Device-Bestrebung geht, die natürlich jetzt aus Datenschutzsicht gerade für den Schulkontext nochmal spannender ist.
Naja, weil, wie gesagt, ich habe mir gedacht, jetzt machen wir dann unser eigenes Ding auf. Ich meine, klar, für den Schulbereich wäre es, also wäre ja sensationell, wenn ich da auf die Schülergeräte das entsprechend installieren lassen kann, weil dann hat man wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt sind wir, was das angeht, fein raus, weil die Nutzung von ChatGPT geht ja nicht bei uns und über Phobis und so heißt zwar, das ist datenschutzkonform, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Man hört von der einen Seite, naja, 100% nicht, aber die anderen sagen doch, das ist doch entsprechend anonym. Also, naja, es ist nicht so ganz klar, was jetzt Sache ist. Aber wir haben ja nichts anderes. Also, wenn wir in der Schule KI einsetzen wollen und das datenschutzkonform zumindest zur Jetztzeit, dann ist es halt immer nur über diese Anbieter möglich, die das anonymisieren. So ist es zumindest, das ist zumindest mein Eindruck.
Ich meine, wir werden es natürlich jetzt ich möchte eigentlich Werbung für irgendwelche Firmen vermeiden, aber es war schon die erste Ankündigung eines Systems, wo sehr viel stärker der Fokus auf einerseits Usability, aber andererseits eben auf der Ausführung lokal auf dem eigenen Gerät gelegt wird. Ich meine, es wird natürlich nur von den neueren Geräten dann unterstützt, da wird es also noch ein paar Generationen dauern, bis jeder von uns das so ein Gerät dann auch hat, aber ich glaube schon, dass das, wenn das gut funktioniert, das Ganze auch befeuern wird. Einerseits wegen Datenschutz, andererseits auch, weil es natürlich auch funktioniert, wenn ich gerade mal im Flugzeug ohne Verbindung hocke oder im Wald unterwegs bin und eben gerade keinen Empfang habe.
Ja. Ich habe da aus deinem Vortrag so ein paar Punkte rausgesucht gehabt, was ich ganz witzig fand, weil es ging ja um die Argumentation, wenn ich jetzt mit Schülern rede über KI und dann sagen manche, naja, also sowas wie Hausaufgaben, wenn ich das jetzt auf meinem Handy habe und allzeit zur Verfügung stehen habe, wofür soll ich überhaupt noch Hausaufgaben machen, weil die Verlockung oder die Fähigkeit, die ich mir da aneigne, die ist ja quasi für die Zukunft obsolet, wenn ich mir ja Texte von einem Textgenerator generieren lassen kann, der das ja eh besser kann als ich. Und du hast ja hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, warum überhaupt noch lernen. Ich glaube, von wem war das? Von Beat Döbbelt, glaube ich, genau. Und da ging es um sowas wie, ja, weil ich Spaß dran habe und oder weil ich natürlich mir das nicht, weil ich mich nicht von der Maschine abhängig machen lassen möchte. Ist da nicht die Gefahr, dass man da versucht, noch irgendwelche Gründe vorzuschieben, um den Schülern dann noch Gründe zu liefern, diese Fähigkeiten noch anzueignen? Ich meine, uns ist es von allen klar, dass die Fähigkeiten grundsätzlich sind, aber eine Gefahr, dass man sich da aushebelt über so ein Tool, ist natürlich schon da, oder?
Ich glaube, die Herausforderung ist eher, den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung dieser Fähigkeit dazu klar zu machen. Ich meine, letztlich habe ich als Schüler auch Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, warum ich eigentlich Latein jetzt lerne. Entschuldigung an alle Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer, die zuhören. Aber auch dort, ne, in der 8. Klasse, ist es einfach so, dass man eigentlich, oder in der 9. eigentlich, andere Interessen hat und sich denkt, ja, warum muss ich jetzt Lateinvokabeln lernen? Bringt mir doch nichts später. Und so ein Stück weit ist das, glaube ich, dieses Problem, was damals meine Lateinlehrerin hatte, uns klar zu machen, uns als Klasse, warum das jetzt irgendwie bedeutsam ist, dass das jetzt eine Diskussion ist, die wir wahrscheinlich in noch mehr Bereichen haben. Und es gibt auch nicht die eine Antwort und die ist sicherlich je nach Kontext anders. Aber ich glaube, wir sollten zumindest mit dem ein oder anderen Argument in diese Diskussion gehen können. Und nicht einfach sagen, ja, weil halt, sondern den Schülerinnen und Schülern schon aufzeigen, was das auch bedeutet für ihre Zukunft, für die Rolle in der Welt. Und ja, es mag sein, dass wir den ein oder anderen Themenschwerpunkt vielleicht nicht mehr ganz so arg oder ganz so vertieft behandeln. Aber ansonsten, glaube ich, gab es Diskussionen über Taschenrechner in der Mathe auch schon vor einigen Jahren. Es hat auch den Matheunterricht nicht grundsätzlich umgeworfen. Man hat sich daran gewöhnt und ähnlich wird man sich auch hier an diese Themen gewöhnen, dass man das als Werkzeug im Unterricht betrachtet. Weil letztlich die Antwort ist auch, wir werden es in der Schule nicht, also wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, ob wir es irgendwann mal verbieten oder ähnliches im Schulunterricht, weil es wird immer ein immer selbstverständlicherer Teil unserer Umgebung, unserer Werkzeuge, also Softwarewerkzeuge vor allem, die wir nutzen. Und wir diskutieren ja heute auch nicht darüber, wenn wir am Computer arbeiten, ob wir vielleicht die Rechtschreibkorrektur in einer Textverarbeitungssoftware abschalten sollten, weil die gibt uns ja Hilfestellungen, wie wir was richtig schreiben. Genauso wenig wie das, glaube ich, ein Thema im Schulunterricht ist, wird dann auch ein Thema sein, ob wir jetzt KI-Systeme deaktivieren oder nicht.
Ja, apropos Taschenrechner, weil das ist ja auch immer so das Paradebeispiel. Ich meine, es ist ja schon so, wenn ich einen Taschenrechner verwenden kann, dann verlerne ich natürlich ein bisschen das Kopfrechnen. Andererseits habe ich ja die Möglichkeit, komplexere Matheaufgaben machen zu können, weil ich ja jetzt ein Werkzeug habe, mit dem ich schneller Sachen ausrechnen kann, die ich vorher nicht ausrechnen konnte. Und vielleicht ist es ja ähnlich bei KI, dass ich sage, naja, ich kann zwar jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, bin jetzt nicht mehr so textkompetent, dafür kann ich mich aber Sachen widmen, die noch tiefergehend sind. Also das, was sozusagen dann dahinter, ich weiß es nicht. Also es ist nur dieses Analogon zum Taschenrechner, wo man sagt, naja, hat mir ja auch Möglichkeiten eröffnet, komplexere Sachen machen zu können im Unterricht, die vorher ohne Taschenrechner so eher nicht möglich waren.
Da bin ich
was
bei dir.
Vielleicht auch dahin geht.
Da bin ich bei dir. Das ist definitiv die eine Dimension. Die andere ist, glaube ich, dass tatsächlich auch in dem Kontext ja andere Kompetenzen durchaus wichtiger werden. Und ich meine mit anderen Kompetenzen jetzt gar nicht so Kommunikation, Kollaboration und das, sondern auch einfach etwas auf den Punkt zu bringen, sich kurz auszudrücken, ist plötzlich teilweise die wichtigere Fähigkeit, als einfach nur Text zu generieren, weil Text generieren, das machen die Unterstützungssysteme für mich auch sehr, sehr gut. Aber meine eigene Message auf den Punkt zu bringen, wenn ich jetzt andere Menschen überzeugen möchte, sich meiner Bewegung anzuschließen, für den neuen Spielplatz in meiner Nachbarschaft zu stimmen, was auch immer, da die wichtigen Argumente auf den Punkt zu bringen, ist ja trotzdem noch eine Fähigkeit, die mich persönlich im Leben weiterbringt. Da kann ich mich unterstützen lassen, wie ich diese Argumentation führe. Ich kann die Argumentation vielleicht schon mal vorab führen, bevor ich dann in die Diskussion mit den Nachbarinnen und Nachbarn gehe. Aber ich profitiere trotzdem noch davon, wenn ich mich da sicherer fühle.
Gibt es Beispiele für dich? Genau. Ja, apropos Fähigkeiten. Also es war der zweite Teil des Vortrags, der mich etwas aus der Bahn geworfen hat, im positiven Sinne, weil es ja immer hieß, machen wir Prompting-Workshop hier. Ich habe mich selber für Prompting-Workshops eingetragen und hatte das immer so abgespeichert, dass das die neue Schlüsselqualifikation ist, die wir auch den Schülern beibringen sollten. Und dann sagst du in deinem Vortrag, naja, also das Prompten, das ist eigentlich gar nicht so das Wichtige, so in die Zukunft gedacht, sondern es geht hier viel mehr um das Grundsätzliche.
Ganz
genau. Wie verstehe ich das? Einerseits ist ja in der Tagung dann doch sehr viel Wert auf das Prompten gelegt worden, weil das halt die aktuelle Umgehensweise oder der aktuelle Umgang mit diesem Tool ist oder mit den Tools. Aber gleichzeitig sagst du, nee, das ist nicht so, dass das so bleiben wird, oder?
Genau. Also mein Hauptkritikpunkt an sogenannten Prompting-Workshops, Prompt ist ja diese Eingabeaufforderung, die man bei den typischen KI-Systemen hat, also ChatGPT und Co., die haben eine Eingabezeile, das ist der Prompt. Prompting ist also das, wie formuliere ich deine Nachricht für. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, man kann ja einfach mal irgendwie die Rechenaufgabe reinschreiben, man könnte auch sogenanntes Chain of Thought Prompting machen, wo man eine Argumentationsstruktur schon in die Anfrage mit reinformuliert. Man kann Tricks anwenden, wie, was weiß ich, dem Modell Geld versprechen, ihm eine Rolle zuweisen. Ne? Du bist ein 20-jähriger Marketing-Experte und bist super guter Copywriter und ich brauche jetzt Social-Media-Posts von dir. Man kann irgendwie eine Struktur vorgeben, in der das Antwortformat sein soll. Da gibt es enorm viele Tricks. Die sind auch alle ganz nett. Helfen mir sicherlich, wenn ich jetzt gerade ganz konkret irgendwas Bestimmtes mit dem Tool umsetzen muss, aber sie sind halt sehr kurzlebig. Technologie ist ja schon schnelllebig. Diese KI-Modelle sind teilweise noch schnelllebiger. So eine Version wird aktualisiert, mit neuen Daten weiter trainiert, vielleicht ändert sich die Architektur des Ganzen sogar. Das bedeutet für uns, dass viele von dem, was wir als Prompting-Tricks irgendwo abgespeichert haben, nicht mehr richtig funktionieren, andere vielleicht besser sind, oder sie einfach, ja, nicht mehr das liefern, was sie liefern sollten, vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig werden, weil die Modelle insgesamt besser werden und besser verstehen, was ich als Antwort erwarte. Und deswegen denke ich, mit einigen Tipps und Tricks rumzuexperimentieren, das schadet sicher nicht. Aber für die meisten von uns macht es, glaube ich, wenig Sinn, Kurse zu belegen, wie man Prompts formuliert. Und das allein deshalb, weil KI-Modelle ständig aktualisiert und ersetzt werden und weil dann Prompttechniken, die jetzt konkret zu einem Ziel führen, eben in kurzer, mittelfristiger Zeit möglicherweise nicht mehr funktionieren. Und für Schülerinnen und Schüler ist es ja noch eklatanter, weil wir hier Schülerinnen und Schüler auf die nächsten 30, 40 Jahre vorbereiten. Und ich würde Geld darauf wetten, dass ein Prompting-Trick, den ich letztes Jahr gelernt habe, wenn er dieses Jahr noch funktioniert, schön, aber sicherlich in 20 bis 30 Jahren mir gar nichts mehr bringt.
Aber das Prompten an sich, also dass ich Text eingebe, das wird ja doch längere Zeit noch so bleiben. Das heißt, ich nehme ja Kontakt oder ich gebe ja meine Anweisungen nach wie vor ein. Nur die Art und Weise, wie ich mit dem Sprachmodell in der Form kommuniziere, das wird sich ja dann eher auch kurzfristig ändern, oder?
Das sicherlich auch. Aber nichtsdestotrotz, also KI-Systeme sind ja auf eine möglichst natürliche Interaktion mit dem Menschen aus. Das heißt, wenn ich noch irgendwie eine Verklausulierung lernen muss, wie ich mit dem Ganzen interagiere, dann geht es ja dem eigentlichen Ziel zuwider. Und dementsprechend erwarte ich, dass es, wenn, einfach nur noch leichter wird, meine Wünsche hier in Text auszudrücken. Und ansonsten sind wir dann schon möglichst nah natürlich sprachlicher Konversation. Und natürlich, wenn ich mal konkret was umsetzen will, ist es nett, wenn ich diese Tricks habe. Und ich habe auch eine Liste von Prompts, die ich häufiger verwende, wenn ich bestimmte Ziele erreichen möchte. Die kopiere ich mir aus meinem Katalog, weil es einfach hilfreich ist, das nicht alles nochmal schreiben zu müssen. Also so im Sinne von, ich möchte einen Post für eine Social-Media-Plattform erstellen. Dann habe ich halt schon so einen Rahmen, den ich dann irgendwie reinkopiere, wo ich dann noch über den Content was anpasse, was ich jetzt genau haben möchte oder eine Zusammenfassung reinschreibe. Aber es ist, glaube ich, eben nichts, was ich als großes Lernziel sehen würde. Da ist es viel, viel wichtiger in meinen Augen, sich auf das zu fokussieren, was das Wesen beschreibt, die zugrunde liegenden Ideen und Prinzipien, die mir helfen, diese Systeme und deren Verhalten einzuschätzen, zu verstehen und damit auch die Ergebnisse besser interpretieren zu können.
Okay. Das heißt, der Schwerpunkt der informatischen Bildung, wenn es jetzt in Richtung, also wenn es zum Thema KI geht, wir haben ja dieses Darkstuhl-Dreieck da auch kennengelernt oder also zumindest ich kennengelernt, mir war das jetzt vorher kein Begriff, dass das ja sehr anschaulich erklärt hat, dass es eben diese drei Bereiche gibt und dann wäre ja dieser eine Bereich, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wesentlich bedeutsamer, nämlich der über das System etwas zu lernen anstelle immer dessen, was wir ja auch oft im Unterricht machen. Also wir nutzen dann eine Software und bringen den Schülern die Software auch bei. Wobei im Lehrplan ja meistens steht, dass wir nicht jetzt eine konkrete Software beibringen sollen bei Informatik, sondern einfach das Grundprinzip einer Textverarbeitung und das Grundprinzip einer Präsentation. Und das betont ja eigentlich dann doch eher den Bereich, der sagt, lernen über das System, oder? Verstehe ich schon richtig?
Das ist natürlich das mit der Textverarbeitung und den Präsentationssystemen ein sehr, sehr historisches Beispiel, das sicherlich auch in der Argumentation für das Schulfach Informatik Anfang der 2000er bedingt ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese technologische Perspektive des Darkstuhl-Dreiecks quasi ein wichtiger Bestandteil ist, um die anderen beiden Perspektiven fundiert abzudecken. Also der andere ist die anwendungsorientierte und die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, die so ein bisschen die Wechselwirkung mit der Gesellschaft hinterfragt. Und ich glaube nicht, dass man eine dieser Dimensionen isoliert betrachten kann und sollte, sondern dass sie alle im Wechselspiel stehen. Also wenn ich fundierte gesellschaftlich-kulturelle Fragestellungen diskutieren möchte, dann sollte ich ein gewisses Grundverständnis über die Technologie mitbringen. Genauso erleichtert es mir, einzuordnen, wie bestimmte, ja eher anwendungsbezogene Kompetenzen, warum sie funktionieren oder wie ich sie für mich nutzen kann, wenn ich den Hintergrund über das Ganze habe und wenn ich mich nur, und das ist ja das, was Prompting-Workshops machen, auf der anwendungsorientierten Perspektive bewege, dann bin ich eben dieser Schnelllebigkeit ausgesetzt. Aber ich glaube eben auch, dass ich dann, wenn ich gewissermaßen die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive mit einbeziehe, häufig auf so einer Larifari-Blabla-Ebene in der Diskussion bleibe. Und für eine fundierte Diskussion, mag der ein oder andere anders sehen, aber für eine fundierte Diskussion eben alle drei Bereiche gesehen, thematisiert, verstanden haben sollte.
Was man ja aber in so einem Fach wie Ethik ja dann eigentlich gar nicht leisten kann, wo dann aber der eigentliche Schwerpunkt ja genau auf dem liegt, dass man sagt, ich möchte die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die ethischen Hintergründe erläutern, aber kaum ein Ethikkollege oder Kollegin wird in der Lage sein, technisch so versiert zu sein und mit den Schülern mithalten zu können, die dann gleichzeitig im Informatikunterricht aber genau das gelernt haben. Das heißt, das ist natürlich ein schwierig. Und umgekehrt, also ich kann ja auch nicht von dem Informatiklehrer erwarten, dass der jetzt in ethischen Fragen so versiert ist und eine Diskussion so führen kann, wenn es um gesellschaftliche Auswirkungen geht, wie jetzt ein Ethik- oder Religionslehrer oder ein Germanist oder sowas.
Das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch. Natürlich, also jetzt sind Schulfächer irgendwie Zeitgefäße, die uns sagen, hier beschäftigen wir uns mit bestimmten Themenkomplexen. Und natürlich ist kein Schulfach isoliert damit betraut, sich diesem Thema zu widmen. Sondern, ja, man wird sich im Ethikunterricht eher auf diese Dimension fokussieren, im Informatikunterricht auf die andere. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch bereichernd, wenn Schülerinnen und Schüler diese Perspektive aus dem Informatikunterricht mitbringen und in der Diskussion im Ethikunterricht einbringen. Und ich bin mir sicher, dass eine Ethiklehrkraft sehr wohl in der Lage ist, auch so eine Diskussion gut zu leiten, auch wenn sie jetzt im Detail vielleicht nicht dieselbe Tiefe über KI-Modelle hat, wie jetzt die Schüler, die gerade es davor im Informatikunterricht hatten. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Es gibt verschiedene Projekte an Universitäten, wo es auch darum geht, so Grundlagenkompetenzen im Themenkomplex KI irgendwie in der allgemeinen Lehrkräftebildung zu verankern. Aber bis sowas natürlich irgendwie in der Praxis ankommt, vergehen ja auch Jahre. Aber darum geht es gar nicht. Ich glaube nur, dass wir das Bewusstsein dafür haben müssen, dass wir gerade, wenn wir an unsere Schülerinnen und Schüler denken, eben uns nicht auf eine Perspektive zu sehr versteifen. Und diese eine Perspektive ist in einer ersten Reaktion eben meistens die anwendungsorientierte Perspektive, weil das ja auch die offenkundigste ist. Hier habe ich am schnellsten Erfolge, hier habe ich am schnellsten einen Effekt für mich im Unterricht. Und wahrscheinlich, Stichwort neue Technologie, begeistern sich auch die Schüler dafür.
Ja, das war schon so ein Schwerpunkt auch auf den Fortbildungen, dass man natürlich absolut anwendungsbezogen rangeht. Ich war natürlich auch einer, der dies genau gesucht hat. Natürlich gab es da auch Fortbildungen in Richtung Ethik und gesellschaftliche Auswirkungen und so weiter und so fort. Die gab es sicher auch, aber ich glaube trotzdem, dass in der Anzahl der Schwerpunkt bei uns zumindest jetzt hier erstmal auf der Anwendung liegt, einfach um die Vorteile oder um ein bisschen so die Faszination dafür zu wecken. Würde aber ja genauso bedeuten, dass für uns Lehrer dieses Darkstuhl-Dreieck genauso gilt. Also auch wir sollten in allen drei Bereichen ja zumindest Grundkenntnisse haben, damit man dann die Technologie auch so anwendet, wie es ja eigentlich dann auch gesund ist. Weil wenn ich jetzt wirklich nur die Anwendung sehe und das ist der einzige Bereich, wo ich was weiß, dann glaube ich nicht, dass man das verantwortungsvoll einsetzen kann im Unterricht. Also das ist mein Eindruck. Ja, ich würde abschließend noch eine Frage, ist die schwierigste wahrscheinlich, wo so die für dich jetzt, so der wirklich viel mehr Weitblick hat und viel mehr mitbekommt, eigentlich die Zukunft Schule und KI hingeht. Also du sagst ja, es wird sich jetzt nicht so erübrigen. Das hat man ja, wie gesagt, also mit dem Internet hat sich auch nicht erledigt. Also es kam das Internet, viele haben gesagt, das wird sich irgendwann wieder erledigt haben, das interessiert doch keinen. Und bei KI ist wahrscheinlich genauso. Viele werden jetzt sagen, ja, das wird sich schon wieder irgendwann legen. Ich glaube eher, es wird sich in der Form legen, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, wo es überall drinnen ist. Das vielleicht, aber also legen wird sich da nichts. Aber wo geht die Entwicklung hin? Wir haben so Tutorsysteme gehört, wir haben differenziertes Feedback für Schüler gehört, aber wo ist so dein Ding, wo du sagst, da ist eigentlich die größte positive Chance für ja, Schüler, aber auch für vielleicht für uns Ausbilder, für uns Lehrer, für uns Bildungsangestellte sozusagen?
Das hat verschiedene Dimensionen. Ich glaube, kurzfristig wird sicherlich für Lehrkräfte oder ich meine jetzt auch für mich, wenn ich Workshops gebe, in der Vorbereitung enorme Arbeitsersparnisse bringen, wenn man das zielgerichtet einsetzt. Das ist das eine. Mittelfristig oder auch schon kurzfristig werden Schülerinnen und Schüler gerade auch bei Themen wie Feedback außerhalb des Unterrichts, Unterstützung bei Hausaufgaben und so weiter davon profitieren. Aber insgesamt glaube ich, dass die Grundfunktion von Schule, na, wir lernen ja doch nicht alle von dem Buch daheim, Lernen als sehr, sehr sozialer Prozess davon nicht. Also wir jetzt keine Angst davor haben müssen, sondern Lernen als in meinen Augen sehr, sehr sozialer Prozess, der in der Aushandlung mit verschiedenen Akteuren entsteht, in der Diskussion auch von Ideen, der wird an der Stelle zwar sich vielleicht ändern, aber das Wesen gleich bleiben. Und was eine Hoffnung für mich wäre, ist, dadurch, dass es viel, viel einfacher wird, Dinge zu gestalten und Dinge zu erschaffen, ist es ja vielleicht so, dass wir mittelfristig auch sehr, sehr viel mehr Projekte sehen würden. Ich würde es mir wünschen, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und ich freue mich dabei zuzuschauen.
Ja. Zuzuschauen, ich bin mittendrin, juhu. Genau. Ich glaube nicht, dass du da nur zuschaust.
Ich darf Seitenrand abgeben sozusagen. Aber da mache ich mir bei dir und auch bei anderen keine Sorgen, dass ihr da super durchnavigieren werdet.
Ja, also ich, wie gesagt, viele sind ja auch da interessiert und geben sich ja auch wirklich da Mühe, am Ball zu bleiben. Schwierig ist halt immer, wenn die Ängste so groß sind, dass man quasi sich da so ein bisschen eine Komplettverweigerung dagegen hat, es einfach auch mal, ja, so die Grundprozesse sich einfach mal anzuschauen. Ne? Manche sagen ja wirklich, damit will ich einfach nichts zu tun haben, davon lasse ich komplett die Finger. Aber es werden immer weniger und ja gut, wie gesagt, solche hat es halt auch immer und überall. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wir sind ja hier schon bei über 45 Minuten, also vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bei der ein oder anderen Veranstaltung nochmal, weil das war also, ja, eine positive. Ich habe auch schon einige eher langweilige Sachen leider miterleben dürfen, aber nein, als Feedback an dich zurück, aber eigentlich nur Positives gehört. Und ja, weiter so.
Das freut mich zu hören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen.
Gerne.
Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke dir auch nochmal. Danke, ciao. Mhm.
Ciao.
Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.